Herr Dr. Nils, Sie haben das Spike-Protein beim Corona-Symposium im Deutschen Bundestag als Biowaffe bezeichnet. Warum?
Naja, weil es genau das ist. Also man hat ja schon festgestellt, dass das SARS-CoV-2-Virus aus der Biowaffenforschung kommt, aus Wuhan. Das glaube ich natürlich sei keine Frage mehr, obwohl ich sie heute Abend in meinem Vortrag nochmal ausführlich diskutieren werde, was der Ursprung ist, was gemacht worden ist, wie es zur Biowaffe sich entwickelt haben könnte. Oder ja, wie es eben entwickelt wurde, um Schadwirkungen maximal auf den Menschen auszuüben. Allerdings die Elemente, die man einkloniert hat in das Virus, um es eben schädlich zu machen, insbesondere für unser Immunsystem, auf die T-Zellen. Haben wir ja zum Beispiel HIV-Insertionen gemacht. Also vom HIV-Virus Insertionen gemacht, die dann eben die T-Zellen angreifen und eben Ursachen sind für die schweren Verläufe mit eben der Angriff auf unser Immunsystem. Diese Elemente sind relativ schnell mutiert, weil sie eben unnatürlich sind. Das hat schon Luc Montagnier festgestellt, der Nobelpreisträger, der das HIV-Virus ja entdeckt hat. Und er hat 2020 schon im April festgestellt, dass einerseits diese Insertionen da sind, die unnatürlich sind, andererseits aber auch schon gezeigt, warum sie unnatürlich sind, weil sie sehr schnell wegmutieren. Das heißt, das Virus wird schnell harmloser. Und das ist sozusagen auch eine gute Sache. Das habe ich aber schon vorhergesagt in meinem Buch Herdengesundheit, dass man einfach nur abwarten müsste eigentlich. Das Virus wird immer weniger gefährlich sein, weil nur ein gefährliches Virus hat Probleme, sich zu vermehren, weil natürlich, wer schwer krank wird, niemanden mehr anhustet, sondern ja nicht in die Gesellschaft geht, sondern sich zurückzieht. Naja, und das Gefährliche an der Biowaffe ist es eben das, also die eigentliche Biowaffe ist dann nicht das Virus, sondern der Teil des Virus, der modifiziert wurde, das Spike-Protein. Und das Spike-Protein wurde in unveränderter Form, also wirklich in der Urform, die aus dem Labor kroch, auf irgendeine mysteriöse Weise, in dieser Urform wird die den Menschen injiziert. Und es wäre wahrscheinlich noch eine wesentlich größere Schadwirkung gewesen, wenn man nicht de facto russisch Roulette gespielt hätte. Das heißt, nicht jeder hat wirklich eine Impfung bekommen, also Impfung in Anführungsstrichen, wo das Spike-Protein, die mRNA, der genetische Code, intakt war. Man weiß, es gibt Chargen, die sind gefährlicher als andere. Und das heißt, die Schadwirkung wäre wahrscheinlich noch wesentlich größer gewesen, hätte man allen Menschen tatsächlich intakte mRNA gespritzt. So haben viele Glück gehabt, aber auch einige Pech gehabt. Und die Pechwirkung, die sieht man eben dann an den massiven Zahlen von Impfnebenwirkungen. Also die Biowaffe de facto, die dann genutzt worden ist, ist das Spike-Protein von SARS-CoV-2, weil SARS-CoV-2 selbst keine sinnvolle Biowaffe wäre, weil eben in der Natur die Biowaffe sich selbst entschärft. Aber was man nicht entschärft hat, war eben das Spike-Protein, was den Leuten verimpft wurde.
Jetzt war es so, dass relativ schnell gehandelt werden musste während der Corona-Pandemie, während dem Ausbruch. Glauben Sie, den Verantwortlichen oder der Regierung sind die Risiken klar gewesen?
Ich gehe mal davon aus, zumindest konnten Sie nicht einfach behaupten, das seien keine Risiken. Jedes Medikament braucht 5 bis 10 Jahre Entwicklungszeit und muss intensiv getestet werden auf Toxizität, auf langzeitige Auswirkungen, auf Gesundheit, auf Schadwirkungen. Das ist natürlich noch wesentlich elementarer bei einer Substanz, die man Menschen gibt, die gar nicht krank sind. Ich meine, wenn jemand krebskrank ist, dann ist er vielleicht so in einer Stresssituation, er weiß, der Tod naht, dann riskiert man möglicherweise das eine oder andere experimentelle Medizin. Aber man experimentiert nicht mit Säuglingen, mit Schwangeren, mit Kindern, nur auf die fiktive Behauptung, das würde jetzt auch älteren Menschen zugutekommen, weil man plötzlich keine Viren mehr verteilen kann. Also diese Absurdität der Herdenimmunität, die überhaupt nicht erreichbar ist. Mein Buch Herdengesundheit zum Beispiel habe ich 10 Gründe damals schon genannt, warum Herdenimmunität nicht möglich ist. Und das hat sich komplett bewahrheitet. Was ich in dem Buch aber auch gezeigt habe, ist, das wusste man schon 2020, dass die Problematik nicht das Virus ist, sondern das Milieu, sprich der eigene Körper, da ja nicht jeder einen schweren Verlauf hatte, sondern nur manche. Und der gemeinsame Nenner all derer, die schwere Verläufe haben, konnte man schon sehr früh zeigen, war ein Mangel an einem Vitalstoff, vor allem im Winter. Deswegen nenne ich es auch Erdunkelungskrankheit. Die respiratorischen Erkrankungen sind keine, wie man so im Volksmund sagt, Erkältungskrankheiten. Es ist nicht die Kälte, wo das Problem darstellt, sondern die Verdunkelung im Winter. Weniger Sonnenlicht, weniger Vitamin-D-Spiegel. Und der Vitamin-D-Spiegel sorgt eben dafür, dass das Immunsystem nicht mehr adäquat reagiert, hyperreagiert. Das nennt man einen Zytokinsturm. Und das ist eben verantwortlich nicht nur für Covid-Verläufe, auch für Influenza, RSV, all diese respiratorischen Erkrankungen. Die Problematik definiert sich immer aus einem Zytokinsturm. Das wusste man von Anfang an. Selbst Lauterbach hat noch getweetet im September 2020, es ist für ihn vollkommen klar, dass jetzt Studien zeigen, die gab es nämlich zu dem Zeitpunkt schon, dass Studien zeigen, dass ein Vitamin-D-Mangel für schwere Verläufe sorgt und für langanhaltende Infektionen, also für eine erhöhte Infektionskette. Das wusste er alles, hat aber dann vergessen, als er Bundesgesundheitsminister wurde. Also ganz klar, man hätte eine Alternative gehabt, eine gesunde Alternative, die nicht nur für respiratorische Krankheiten schützt, insofern, dass man keine schweren Verläufe hat, sondern auch generell für unsere Gesundheit elementar ist. Aber das würde halt eine komplett neue Medizin erfordern, nämlich eine, die den Ursachen von Krankheiten nachgeht. Und die Medizin haben wir noch nicht, aber die werden wir bald haben, weil ich schätze mal, mehr Leute wachen jetzt auf und wenn die Mehrheit der Menschen aufgewacht ist, dann wird man eine Medizin einfordern, die eben Krankheitsprävention aufgrund von Ursachen von Krankheiten betreibt und nicht einfach nur Symptombehandlung, die zum Teil in der Behandlung noch mehr Nebenwirkungen erzeugt. Das heißt, noch mehr Symptome, die man wieder behandeln muss. Und dann haben wir einen Teufelskreis, der am Schluss dazu führt, dass ältere Menschen plötzlich 20, 30 Medikamente schlucken.
Sie haben jetzt bereits Karl Lauterbach, den ehemaligen deutschen Gesundheitsminister, erwähnt. Was würden Sie Karl Lauterbach oder auch Christian Drosten denn noch gerne entgegnen?
Naja, also ich meine, was soll man den Menschen entgegnen, die... Ich kann es gar nicht fassen, dass es sind ja beides Ärzte, ne? Dass man so den ärztlichen Ethos verletzen kann und damit Menschen verletzen kann. Ich habe den Menschen eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, die sollten einfach beschämt sich in ihr Kämmerchen zurückziehen oder einfach mal zugeben, was passiert ist. Weil wenn sie jetzt noch etwas Gutes tun wollen, also auf dem sozusagen dem Konto der, wie nennt man das nochmal, die... Was ist das richtige Wort dafür? Es gibt doch dieses Karma, ja. Von Ihrem Karma-Konto könnten Sie meiner Ansicht nach noch etwas Gutes tun, wenn Sie jetzt zugeben würden, wer verantwortlich war dafür, also mitverantwortlich war, dass Sie so gehandelt haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sich das alles selbst ausgedacht haben. Da ist das System dahin, das hat ja global gewirkt. Und wenn Sie, ja, Ihre Hintermänner nennen würden, ja, Namen, ja, Hintergründe, Zusammenhänge, auf Ihrem Karma-Konto könnten Sie wahrscheinlich noch etwas Gutes tun. Und das wäre auch dringend notwendig.
Angesichts all der Absurditäten, die während der Corona-Zeit stattgefunden haben, welche hat Sie am meisten schockiert?
Ja, die meiste hat mich geschockiert. A, dass man wusste, dass man mit einem Nachweisverfahren von DNA-Schnipseln eine Pandemie betreiben kann und es gezielt gemacht hat. Dahingehend habe ich ja auch Drosten befragt bei der letzten Enquete. Kann man auch gerne mal verlinken auf meinen Kanal, da habe ich es noch genauer besprochen. Ganz, ganz wichtig, dass man versteht, warum ich in der Art und Weise gefragt habe, weil er wusste, 2014 hat er es selbst öffentlich gemacht, dass man mit PCR massenhaft angewandt eine Pandemie konstruieren kann und hat es dann gnadenlos 2020 mit dem eigenen PCR-Essay umgesetzt. Das fand ich schon mal eine Riesenabsurdität. Und die zweite ist natürlich, dass man dadurch nicht nur Lockdowns und all diese anderen Sachen gemacht hat, um die Menschen in die Spritze zu treiben, sozusagen als Befreiung, sondern dass man sogar so weit gegangen ist, die Schwangeren und Kindern zu injizieren. Muss man natürlich sagen, als Arzt, man könnte gerade heulen, wenn man sich das bringt. Es ist unfassbar einfach.
Die Covid-Injektionen gibt es eine Vielzahl von Nebenwirkungen, manche bestätigt. Manche ist noch nicht ganz sicher, ob sie auf die Impfung zurückzuführen sind. Welche Schäden sind konkret bereits nachweisbar, die durch die Impfung aufgetreten sind?
Naja, man weiß ganz klar, dass die Myokardiditen, also die Herzentzündungen natürlich ein Riesenproblem sind. Das hat man schon sehr früh festgestellt. Ich habe in meinen Büchern immer wieder geschrieben, das Perfide an dieser Impfung ist, dass sie eigentlich eine Entzündung auslöst im Körper. Und die meisten chronischen Krankheiten sind entzündungsbedingt. Ja, also chronische, schleichende Entzündung, man nennt es auch Silent Inflammation. Man hat es sogar mal aufs Cover vom Time Magazine gebracht, ja, vor vielen Jahren. Die chronischen, schleichenden Entzündungen sind das Problem. Und was diese Impfung nun jetzt macht, ist praktisch Benzin reinschütten. Das heißt, der Schwelbrand wird zu einem Feuer, was natürlich jetzt schneller brennt und noch schneller den Körper zerstört. Die Krankheit, die sich aber durch den Schwelbrand schon angekündigt hat, sei es ein Herzinfarkt, sei es Krebs, sei es Alzheimer, alles Krankheiten, chronische Krankheiten aufgrund dieses Schwelbrands in unserem Körper braucht Jahrzehnte, entwickelt sich möglicherweise jetzt in einem Monat, in 2 Monaten, 10 Monaten, in 5 Jahren. Und dann hat man plötzlich Krankheiten, die ansteigen. Und man kann die aber, weil die sowieso gekommen wären, aufgrund der Grundkonstitution der Menschen, weil sie eben von vornherein schon nicht komplett artgerecht gelebt haben, mit dem man ja eigentlich Krankheiten dieser Art verhindern könnte, kriegen die plötzlich diese Krankheiten. Und das ist das Perfide an dem Spike-Protein. Es beschleunigt Dinge, die sowieso schon passiert wären. Und wenn man eine Beschleunigung von etwas hat, das sowieso passieren wird, aber man nicht weiß, wann es passiert, kann man immer behaupten, naja, der hätte sowieso einen Herzinfarkt bekommen. Wenn natürlich jetzt ein 30-Jähriger plötzlich einen Hirnschlag bekommt, eine Woche nach der Impfung, würde ich sagen, naja, nicht zu erwarten gewesen. Aber es ist ein statistisches Problem. Und deswegen muss man Statistiken angucken. Und was wir halt eben sehen, ist eine reduzierte Geburtenrate. Die ist signifikant. Wir sehen einen Anstieg der Sterberaten. Deswegen hatten zum Beispiel jetzt in England sich die Regierung geweigert, Daten herauszugeben, die den Impfstatus kombinieren mit der Sterblichkeit. Ja, weigern sie sich einfach, weil sie, glaube ich, Angst haben vor des Folgeszorne, würde ich sagen.
Was können denn Betroffene von Impfschäden konkret dagegen unternehmen? In Stichwort auf eigene Heilung, aber auch auf Entschädigungszahlungen.
Ja, Entschädigungszahlen erfordert natürlich jetzt, dass hier ein Umdenken stattfindet. Und da sind wir wieder bei Lauterbach und anderen Akteuren, die müssten halt zugeben, was passiert ist, damit einfach überhaupt eine juristische Aufarbeitung stattfinden kann, die dann eben auch dazu führen kann, dass Impfschäden als solche anerkannt werden. Da ist natürlich jetzt noch eine Riesenabsurdität. Was man aber selbst tun kann, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ist seinen Lebensstil Richtung artgerecht verändern. Und ich bin ja vor einem Jahr mal gefragt worden von Tucker Carlson, was man jetzt machen könnte. Und dann habe ich damals schon genannt, artgerechter Lebensstil und vor allem den Lithiumspiegel auf einen natürlichen Level anzuheben. Lithium sorgt unter anderem für die sogenannte Autophagie, also die Fähigkeit, dysfunktionale Zellorganellen, Mitochondrien, aber eben auch Proteine abzubauen. Ist auch der primäre, also die Autophagie ist auch der primäre antivirale Mechanismus. Und ich bin absolut überzeugt, dass man, wenn man die Autophagie aktiviert, da gehört auch Fasten dazu, alle möglichen Dinge kann man da machen. Ich habe die alles sehr ausführlich beschrieben in meinem Buch, das Lithium-Komplott, was man eben tun kann, um diesen autophagen Mechanismen anzuregen, der dann zu einer Zellverjüngung, Zellerneuerung führt und unter anderem eben über diesen antiviralen Mechanismus auch beitragen kann, das Spike-Protein loszuwerden.